Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Eine himmlische Hochzeit. So kleidet Fiat-Chef Marchionne seine Gelüste an Opel in Worte. Die Börse klatscht nicht zur Fusionsidee von Fiat, Opel und Chrysler. Eine heikle Hochzeitsidee. Der Nordjura und der Südjura könnten fusionieren, schlägt die Interjurassische Versammlung unter anderem vor. Entscheiden soll das Volk. Dann aus für die Pendlerzeitung.ch. Die Angst vor der Mutation des Schweinegrippevirus nach einem neuen Fall in Kanada. Die Angst vor der Zukunft, auch einen Monat nach dem Beben in L'Aquila, die Reportage. Und um 13 Uhr die Abstimmungskontroverse zum biometrischen Pass. Es diskutieren der Zürcher FDP-Nationalrat Rudi Noser und die Berner SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Stefan Wüthrich.
Der deutsche Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg zeigt sich offen für weitere Investoren beim angeschlagenen Autobauer Opel. Er wünsche sich einen Investor, der für eine langfristige Sicherung stehe, sagte zu Guttenberg vor einem Treffen mit Fiat-Chef Sergio Marchionne. Dieser will einerseits mit Opel zusammenarbeiten und andererseits bei Chrysler einsteigen. So könnte ein Autokonzern entstehen, der hinter Toyota die Nummer 2 im Autogeschäft wäre. Über die Zukunft des Berner Juras soll das Volk entscheiden. Dieser Meinung ist die Interjurassische Versammlung aus Vertretern der Kantone Bern und Jura. Sie stellt der Öffentlichkeit zwei Lösungen vor. Eine Lösung sieht vor, dass der südliche Teil des Juras beim Kanton Bern bleibt, aber mehr Mitsprache erhält. Mit dem zweiten Modell würde aus dem Berner Jura und dem heutigen Kanton Jura ein neuer Kanton geschaffen. Die Versammlung in Moutier stand unter Polizeischutz, weil die Behörden Krawalle befürchteten. Die Jurafrage ist äußerst umstritten. Die Pendlerzeitung.ch ist am Ende. Sie wird sofort eingestellt, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen, wie der Verwaltungsrat mitteilt. Es gäbe viel weniger Anzeigen. Das heißt, bereits ab morgen Dienstag erscheint die Gratiszeitung nicht mehr. Vom Entscheid sind 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Weil es der Wirtschaft schlecht geht, gibt es in der Schweiz mehr Firmenpleiten. Seit Anfang Jahr meldeten über 1600 Firmen Konkurs an. Verglichen mit dem letzten Jahr ist das fast ein Fünftel mehr. Auch zeigt sich eine gewisse Zurückhaltung bei den Neugründungen von Firmen. Konkret ging die Zahl um 10% zurück. Immer noch wurden aber seit Anfang Jahr über 10.000 Firmen gegründet. Die EU hat am Morgen dargelegt, wie sie die wirtschaftliche Lage einschätzt. Einerseits sehen die Zahlen düsterer aus als noch bei der letzten Einschätzung Anfang Jahr. Damals rechnete sie noch mit einem Rückgang der Wirtschaft um 2% dieses Jahr. Jetzt rechnet sie mit einem Rückgang von 4%. Andererseits sieht sie auch Anzeichen für eine Besserung. So soll die Wirtschaft im EU-Raum nächstes Jahr auf gleichem Niveau verharren und danach wieder leicht wachsen. Als positiv wertet die EU, dass die Inflation zurzeit überhaupt kein Problem sei. Weltweit ist die Zahl der an Schweinegrippe Erkrankten noch einmal gestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigt fast 1000 Fälle in 20 Ländern. Alleine in Mexiko sind fast 600 Menschen erkrankt. Die mexikanische Regierung teilte unterdessen mit, die Ausbreitung des Virus sei zumindest verlangsamt worden. WHO-Chefin Margaret Chan sagte in der spanischen Zeitung El País, es sei möglich, dass schon bald die höchste Warnstufe erreicht werde, also eine Pandemie. Man dürfe dem Virus nicht die Möglichkeit geben, sich mit anderen Viren zu vermischen, sagte Chan. Der Höhepunkt der Grippesaison stehe auf der Südhalbkugel noch bevor. In der Schweiz ist die Zahl der Verdachtsfälle weiter gesunken. Im Moment werden laut dem Bundesamt für Gesundheit noch 18 Fälle abgeklärt. In insgesamt 44 Fällen habe man die Schweinegrippe ausschließen können. In Wien ist der Schauspieler Fritz Muliar gestorben. Noch gestern war der 89-jährige Österreicher im Theater in der Josefstadt auf der Bühne gestanden. Muliar trat in insgesamt rund 90 Kino- und TV-Filmen auf. Bekannt wurde er unter anderem durch die Verkörperung des braven Soldaten Schweig.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Fiat-Chef Marchionne hat Hunger und umkreist seine deutsche Beute Opel. Wir fragen, ob Fiat einen solchen Happen überhaupt schlucken kann, ohne sich zu verschlucken. Provokation, Fusion. Die Zukunft des Juras wird wieder zum Politikum. Mensch, Schwein, Mensch. Ein Fall in Kanada macht den Schweinegrippeforschern Sorgen. Schweiz, Montenegro, Italien. Der Weg der geschmuggelten Zigaretten. Gelandet sind die mutmaßlichen Täter in Bellinzona vor Gericht. Das Erdbeben haben sie überstanden, aber einander verstehen sie immer weniger. Die Reportage aus L'Aquila einen Monat danach. Um 13 Uhr dann die Abstimmungskontroverse zum biometrischen Pass mit den Argumenten dafür und dagegen. Das und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.256 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 51,00 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 13,83. Und das Wetter, vor allem im Osten und an den Voralpen gibt es noch Schauer, sonst zeigt sich von Westen her ab und zu die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 12, im Westen bei 16 Grad. Im Süden gibt es am Nachmittag zunehmend sonnige Abschnitte, vor allem in den Bergen aber auch noch einzelne Schauer. Die Höchstwerte erreichen rund 20 Grad. Morgen Dienstag ziehen im Norden dichte Wolkenfelder mit etwas Regen vorüber. In den Alpen und im Süden ist es teils sonnig. Am Mittwoch dann gibt es vor allem im Osten noch dichtere Wolken, sonst wird es zunehmend sonnig und 19 bis 24 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Zürich, Stau wegen Verkehrsüberlastung auf der A3, vor dem Autobahnende in Wiedikon. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde zu rechnen. Die Behörden empfehlen nach Möglichkeit, auf die neue A3-Westumfahrung auszuweichen.
Der Rettungsplan für Opel nimmt Formen an. Fiat-Chef Sergio Marchionne wirbt in Berlin für seine Idee, die er als himmlische Hochzeit bezeichnet. Der italienische Autobauer möchte nämlich Opel, die deutsche Tochterfirma des bankrotten General Motor Konzerns, übernehmen und dann aus Fiat, Opel und Chrysler einen neuen, schlagkräftigen Konzern aufbauen. Doch die Deutschen sperren sich bislang. Aus Berlin berichtet Ursula Hürzeler.
Fiat-Chef Marchionne hat einen Traum und den wird er heute in Deutschland vielen Leuten erzählen. Wirtschaftsminister zu Guttenberg etwa, Außenminister Steinmeier und dann natürlich den Chefs- und Arbeitnehmervertretern von Opel. Denn sie alle müssen mitziehen, wenn der Traum auch wahr werden soll. Dann nämlich entsteht ein ganz neuer Autokonzern, einer, der Fiat, General Motors Europe und Chrysler miteinander verschmilzt. Einer, der jährlich mindestens 6 Millionen Fahrzeuge produziert, einen Umsatz macht von über 80 Milliarden Euro und somit hinter Toyota klar die Nummer 2 der Welt wäre. Es ist eine faszinierende Vision. Für Fiat-Chef Marchionne so etwas wie eine im Himmel geschlossene Hochzeit, wie er vor seinem Berlin-Besuch heute schwärmte. Die Geschichte hat allerdings einen Haken. Die deutsche Braut sträubt sich. Klaus Franz, bei Opel der oberste Arbeitnehmervertreter, befürchtet nämlich, dass sich der italienische Bewerber lediglich für die Mitgift interessiert, also kurz gesagt abkassieren will und dann rasch wieder das Weite sucht.
Fiat hat kein Geld, sie wollen mit der Ehe mit uns an staatliche Bürgschaften herankommen. Sie wollen eine Rettung für Fiat und nicht für Opel zu Lasten der deutschen Steuerzahler.
Tatsächlich passt das Paar Opel-Fiat auf den ersten Blick nicht gerade ideal zusammen. Beide sind bisher scharfe Konkurrenten, produzieren ähnliche Modelle, haben Überkapazitäten und keinerlei finanzielle Polster. Von daher scheint es nur logisch, dass bei einer Fusion Tausende von Jobs gestrichen würden. Genau das ist der Grund, weshalb nebst der Belegschaft auch Politiker aller Parteien zögern. Sie wollen Opel nämlich nur dann mit staatlichen Bürgschaften helfen, wenn der neue Investor auch die Arbeitsplätze an den vier deutschen Standorten rettet. Besonders in diesem Punkt wird der Fiat-Chef heute seine vielen Gesprächspartner überzeugen müssen. Gelingt es ihm nicht, wird sich die Konkurrenz freuen. Nebst Fiat pokert nämlich auch der österreichisch-kanadische Autozulieferer Magna um die europäische Tochter von General Motors.
Der Bericht von Ursula Hürzeler. Fiat, Opel und Chrysler. Das neue Unternehmen soll 80 Milliarden Euro pro Jahr einfahren, behauptet zumindest Fiat-Chef Marchionne. Und durch eine Fusion von Fiat und Opel könnte jährlich rund 1 Milliarde Euro eingespart werden. Manuel Rentsch von der Wirtschaftsredaktion, das sind ja sagenhafte Zahlen. Wäre eine solche Fusion die beste Lösung für Opel?
Ich denke, das wäre nicht die beste Lösung. Noch besser aus Sicht von Opel wäre wohl die Unabhängigkeit. Das würde bedeuten, dass man das Schicksal selber bestimmen könnte. Dieser Weg ist aber ein Wunschdenken, denn dazu fehlt den Deutschen schlicht das Geld. Opel gehört zum schwer angeschlagenen amerikanischen Konzern GM und dieser will einen Teil der deutschen Tochter verkaufen. Für Opel gibt es somit nur eine zweitbeste Lösung und dazu gehört auch die Partnerschaft mit Fiat. Wichtig für Opel ist die langfristige Sicherheit. Solange der Pleitegeier über Opel kreist, so lange sinken auch die Verkäufe. Gesucht ist also eine langfristige Lösung und da wäre Fiat wohl eine mögliche Option, wenn auch nicht die beste.
Ursula Hürzeler hat es vorhin gesagt im Beitrag, Sergio Marchionne hat einen Traum. Kann die Strategie von Fiat überhaupt aufgehen?
Die Strategie kann aufgehen, aber man muss skeptisch sein. Bisher sind solche gigantischen Zusammenschlüsse in der Automobilbranche meistens gescheitert. Wenn Fiat-Chef Sergio Marchionne von einer Hochzeit im Himmel spricht, dann denkt man gleich auch an die Aussagen von Jürgen Schremp, dem ehemaligen Chef von Mercedes. Er wollte deutsche, amerikanische und asiatische Autobauer zu einer Welt-AG zusammenschweißen. Jürgen Schremp ist gescheitert, es blieb ein großer Schaden. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, könnte sich dieses Desaster wiederholen? Es gibt im Falle von Fiat aber einen großen Unterschied. Fiat will Opel, Chrysler und auch Saab zu einem Schnäppchenpreis übernehmen. Und falls dies gelingen sollte, dann könnte die Rechnung am Schluss doch noch aufgehen. Es ist also auch eine Frage des Übernahmepreises.
Sie haben Schnäppchenpreis gesagt. Wie sieht es überhaupt finanziell aus? Fiat sitzt selbst auf einem Schuldenberg. Kann sich da der italienische Autokonzern einen Einstieg bei Opel überhaupt leisten, egal zu welchem Preis?
Ja, ich gehe davon aus, dass Fiat vorsichtig gerechnet hat. Der Konzern schreibt auch schwarze Zahlen. Obwohl man die Details noch nicht kennt, könnte der Konzern die Übernahme wohl mit relativ günstigen Krediten finanzieren. Hinzu kommt möglicherweise die Hilfe vom Staat. Und letztlich ist auch entscheidend, wie sich die weiteren Autoverkäufe entwickeln. Falls sich der Markt erholt, dann bliebe auch mehr Geld in der Kasse, um einen solchen Zusammenschluss zu finanzieren. Es gibt also mehrere Elemente, die hier mit eine Rolle spielen.
Das waren Einschätzungen und Informationen von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Es war ein Sieg der Separatisten vor 30 Jahren, als der Kanton Jura entstand. Man hatte sich vom Joch der Berner befreit. Der Preis für die Freiheit jedoch war eine gespaltene Region, denn der Südjura verblieb beim Kanton Bern. Um diese konfliktträchtige Situation zu entschärfen, hatte der Bund bereits vor 15 Jahren zusammen mit den Kantonen Bern und Jura die sogenannte Assemblée Interjurassienne gegründet, ein Gremium, das eine politische Lösung für den Jura-Konflikt finden soll. Jetzt liegt der Bericht dieses Gremiums vor. Patrick Mühlhauser in Moutier, was ist die Lösung?
Ja, von mehreren Möglichkeiten verfolgt die Assemblée nur deren zwei weiter. Das erste Szenario sieht die Kreierung eines neuen Kantons mit dem heutigen Kanton Jura und dem Berner Jura vor. Dieser Kanton hätte 120.000 Einwohner und würde völlig neu gestaltet. Die heute 113 Gemeinden würden auf 6 reduziert. Moutier wäre die Hauptstadt. Das zweite Szenario heißt Status Quo Plus. In dieser Lösung bleibt der Berner Jura beim Kanton Bern, erhält jedoch noch mehr Sonderrechte als heute. Ziel wäre eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Kanton Jura.
Welches Szenario ist denn aus Sicht der Assemblée Interjurassienne die beste?
Zur Überraschung vieler nimmt die Assemblée offiziell nicht Stellung für oder gegen ein Szenario. Sie zeigt nur Vor- und Nachteile auf. Im Bericht wird jedoch deutlich, dass die Assemblée einen neuen Kanton besser findet. Das wäre eine einmalige Chance zur Veränderung und zur Innovation, heißt es etwa. Und finanziell würden sowohl der Kanton Jura wie der Berner Jura profitieren. Die Lösung Status Quo, steht im Bericht, würde hingegen keinen wirklichen Mehrwert gegenüber der heutigen Situation bieten. Also ist ziemlich klar.
Sie sagen, es ist ziemlich klar. Hatte denn die Assemblée nicht den Mut, die Fusion zu empfehlen?
Ja, man wollte ganz offensichtlich nicht zu sehr provozieren. Die Jurafrage weckt nach wie vor Emotionen. Das zeigt sich auch daran, dass eine bernjurassische Minderheit in der Assemblée heute einen Gegenbericht präsentiert hat. Diese Minderheit zweifelt unter anderem am wirtschaftlichen Nutzen eben dieses neuen Kantons. Es brauche nun einen respektvollen Dialog mit der Bevölkerung, um die Jurafrage in der Jurafrage weiterzukommen, betonte heute Serge Siro, der Präsident der Assemblée.
Und doch, wenn man jetzt alles so hört, das klingt nicht so konkret für die jahrelange Arbeit.
Ja, sie sind in der Tat nur eine Etappe, aber immerhin liegen zwei Vorschläge auf dem Tisch, muss man sagen. Und in kommenden Monaten sollen nun Informationsanlässe für die Bevölkerung stattfinden. Die Regierung der beiden Kantone Bern und Jura müssen innerhalb 6 Monaten auch noch klar Position zu diesem Bericht beziehen. Am Ende dürfte, so wie es die Assemblée heute vorgeschlagen hat, eine Volksabstimmung darüber entscheiden, wie es in der Jurafrage weitergeht.
Als einen möglichen Weg skizziert die Assemblée Interjurassienne die Fusion zwischen Süd- und Nordjura. Doch dieser Vorschlag dürfte es bei der Bevölkerung schwer haben, denn viele Bernjurassier sind nicht für eine Wiedervereinigung zu begeistern. Das zeigt die Reportage auch von Patrick Mühlhauser aus Moutier, der größten Gemeinde im Berner Jura.
Gleis 2, Einfahrt des ICN nach Delsberg, Laufen, Basel.
Eine Gruppe Jugendlicher wartet am Bahnhof Moutier auf den Zug. Der Kanton Jura sei nicht zweisprachig. Sie wolle schon nur deshalb beim Kanton Bern bleiben, sagt Vanessa.
Déjà Bern, c'est bilingue. Alors Jura, c'est que le français. Donc on n'est pas avantagé, quoi. Je veux dire, question langue.
Die Zeiten, in denen sich Separatisten und Pro-Berner regelrecht bekriegten, kennt die 18-Jährige nur noch vom Hörensagen. Es sind sehr persönliche und praktische Überlegungen, die für diese junge Generation zum Verbleib im Kanton Bern sprechen. So auch für die 25-jährige Natascha, die sich mit einer Kollegin im Cheval Blanc zum Mittagessen verabredet hat.
S'il y a un jour fusion, ça sera pour Antruy, le gymnase, donc pour les jeunes de Moutier, ça sera plus loin. Au lieu de 20 minutes, ça sera 40 minutes de train, donc.
Bei einer Fusion müssten die Jugendlichen nicht mehr nach Biel, sondern nach Borentruy ins Gymnasium. Die Zugfahrt wäre mit 40 Minuten doppelt so lang wie heute, erklärt Natascha. In den letzten Jahren wurde es relativ still rund um den Jura-Konflikt. Der Bericht der Assemblée Interjurassienne dürfte die Gemüter nun wieder etwas in Wallung bringen. Als Mitglied der sprachlichen Minderheit fühle sie sich von den Berner Kantonsbehörden nach wie vor vernachlässigt, sagt etwa Christelle. Die 27-Jährige ist für die Wiedervereinigung mit dem Kanton Jura.
On a été perdu il y a quelques années, on était jurassien dans le temps, donc c'est l'histoire de notre région. Ce serait important qu'on redevienne à ça.
Süd- und Nordjura gehörten zusammen, findet sie. So denken einige im bernischen Moutier, das seit Jahren von den Separatisten regiert wird. Deshalb und wohl auch im Hinblick auf den heute veröffentlichten Bericht hatte letzte Woche die bernjurassische Jugendgruppe Sanglier das Jura-Wappen übermalt, das jahrelang eine Felswand oberhalb von Moutier zierte. Die Gegner der Sanglier, die separatistischen Bellier, reagierten mit einer Flugblattaktion. Zu Gewaltausschreitungen, wie in den 70er Jahren, dürfte es aber kaum kommen. Bellier und Sanglier fehlt es am großen Rückhalt in der Bevölkerung. Früher hatten sie Tausende von Anhängern, heute sind beide Gruppierungen auf einige hundert Mitglieder geschrumpft. Einer dieser aktiven, älteren Pro-Jurassier ist Freddy Sacchi vom Buchladen Point Virgule. Der Nährboden für eine Fusion sei vor allem im Südjura auch heute noch nicht vorhanden, denkt der 52-Jährige. Man dürfe nicht vergessen, der Berner Jura sei mehrheitlich reformiert. Das spiele bei der älteren Generation nach wie vor eine Rolle.
Ça n'a l'air de rien comme ça, mais moi j'ai vécu dans la vallée de Tavannes et souvent la réponse des gens c'était je préfère être bernois que catholique. Il y avait cette peur encore de la religion, c'était incroyable.
In Tavannes, wo er eine Weile lebte, hätten die Leute gesagt, lieber wollten sie eine sprachliche Minderheit im Kanton Bern sein, als zum katholischen Kanton Jura gehören.
In Kanada hat ein Bauer seine Schweine mit dem neuartigen Schweinegrippevirus angesteckt. Der Mann hatte das Virus aus Mexiko eingeschleppt. Der Bauer ist laut den kanadischen Behörden inzwischen zwar wieder gesund und der Schweinebestand unter Quarantäne. Doch es stellt sich die Frage, was passiert, wenn das neue Virus von einem Menschen auf das Schwein übergeht? Peter Maurer berichtet.
In der Schweiz gibt es rund 1,5 Millionen Schweine. Davon erkranken jeden Winter ein paar tausend Tiere an der normalen Schweinegrippe. Diese Grippe ist nicht tödlich und kann behandelt werden. Soweit also nichts Außergewöhnliches. Und auch Einzelfälle, wo Schweine mit der normalen Schweinegrippe Menschen angesteckt oder Menschen ihre menschlichen Grippeviren in den Schweinestall gebracht haben, solche Einzelfälle sind bekannt. Damit zum Fall in Kanada. Das Neue daran sei, erklärt Marcel Falk vom Bundesamt für Veterinärwesen,
dass ein Mensch mit diesem neuen Virus Schweine angesteckt hat.
Mit jenem neuartigen Schweinevirus also, das auch genetische Elemente aus Vogel- und Menschengrippenviren aufweist.
Man muss damit rechnen, dass dieses neue Virus auch wieder auf Schweine übergehen kann. Der Fall in Kanada beweist jetzt, dass das tatsächlich so ist.
Was heißt das aber jetzt, wenn dieses neue mutierte Schweinegrippevirus zurückgeht zum berühmt-berüchtigten Virenmischgefäß, zum Schwein eben? Könnte da im schlimmsten Fall ein neues, aggressives Virus entstehen? Man weiß es derzeit schlicht nicht. Und Marcel Falk vom Bundesamt für Veterinärwesen hält von solchen Spekulationen überhaupt nichts.
Influenzaviren, die ändern sich ständig. Diese Änderung kann in der menschlichen Population passieren, die kann im Prinzip beim Schwein passieren. Insofern ist es relevant, dass man schaut, dass dieses Virus möglichst nicht in die Schweinepopulation geht und sich da möglichst nicht verbreitet.
Aber, und das will Falk betont haben,
sicher im Gesamten gesehen sind die Tiere, sind die Schweine hier ein Nebenschauplatz.
Und deshalb drängten sich derzeit auch keine besonderen Maßnahmen auf.
Gerade in der Schweineproduktion wird seit Jahren auf Hygiene geachtet, sind die Tierhalter gut geschult, wie sie ihre Tiere vor Ansteckungen und dann eine Weiterverbreitung von Tierseuchen, wie sie das unterbinden können. Und aus unserer Sicht reichen diese Hygieneregeln auch jetzt aus.
Kommt dazu, dass die rund 10.000 Schweizer Schweinebetriebe bereits bislang überwacht wurden.
Die Schweine werden auf verschiedene Krankheiten überwacht, auch auf Influenza. Das heißt, wenn die Schweine Anzeichen, Symptome zeigen von Influenza, die husten zum Beispiel auch, die können Fieber haben, dann ruft der Tierhalter den Tierarzt und dieser meldet das weiter dann zur Abklärung, ob das eben Influenza ist und welcher Typ von Influenza das ist.
Den Tag vergessen die Bewohnerinnen und Bewohner von L'Aquila nicht mehr. Heute, vor genau 4 Wochen, bebte in den Abruzzen die Erde. Mehr als 290 Menschen starben in den Trümmern, 70.000 verloren das Dach über dem Kopf. Die meisten Obdachlosen sind bis heute nur notdürftig untergebracht. Sie leben in eigentlichen Zeltsiedlungen, die rund um L'Aquila entstanden sind. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis hat eine dieser Zeltsiedlungen besucht.
Es ist früher Morgen. Auf dem Boden, auf den Fahrzeugen, auf einigen Zelten liegt ein feiner Schleier. Es ist Schnee. Dies Anfang Mai in der Tendopoli, also der Zeltstadt Piazza delle Armi bei L'Aquila. Es ist die größte der unterdessen 140 Zeltstädte, die im ganzen Erdbebengebiet entstanden sind. Gegen 60.000 Menschen leben in einer dieser Tendopoli.
È diventata una città perché sono aumentati improvvisamente gli ospiti, perché quando è venuta la prima volta lei la mattina eravamo 600 persone.
Es sei eine Stadt geworden. Am Tag nach dem Erdbeben hätten hier 600 Personen gelebt, nach den starken Nachbeben 1800. Und jetzt, wo man nicht mehr in den Autos schlafen dürfe, seien es rund 2500 Menschen, sagt Massimo Bevilacqua, der Zeltstadtchef. Unterdessen verfügt jedes Zelt über eine Heizung, einen Plastikboden, Strom. Die Post hat den Wegen zwischen den Zelten Namen gegeben, jedem Zelt eine Nummer. Täglich wird die Post nun verteilt. In der Mitte der Zeltstadt steht ein fahrbarer Geldautomat. Seit 4 Wochen leben die meisten der 2500 Menschen hier. Und alle, die ich befrage, sagen das Gleiche. Das Zusammenleben werde immer schwieriger.
In Tenda siamo 4 o 6. Bisogna capirci, bisogna tollerare, bisogna supportare, bisogna capirci.
Wir leben zu 6 in einem Zelt, 3 Paare, die sich zuvor nicht gekannt haben. Man muss versuchen, den anderen zu verstehen, muss tolerant sein, den anderen ertragen. Nach 4 Wochen fällt mir das aber immer schwerer. Nie bin ich unbeobachtet, nie alleine. Immer ist irgendwer im Zelt, Tag und Nacht. Das ist anstrengend. Zudem ist die Zeit vorbei, wo man sich einfach geholfen hat. Jetzt kommen wieder die Eigeninteressen. Man will schneller als die anderen das Aufbaugeld erhalten, länger duschen können als die anderen, früher waschen können und so weiter. Wie so viele möchte aber auch dieser Mann nicht in sein Haus zurück. Seit dem großen Erdbeben hätten gegen 5000 kleine bis mittlere Nachbeben die Gegend erzittern lassen. Das mache Angst. Gleich beim Geldautomaten steht ein weiterer farbenfroher Campingwagen. Ein Clown kommt heraus.
Noi siamo clown dottori, abbiamo portato la comicoterapia subito dopo il terremoto.
Wir sind Clownärzte. Normalerweise arbeiten wir mit schwerkranken Kindern in Spitälern. Jetzt ist ein Teil von uns hier. Täglich spazieren wir durch die Tendopoli, versuchen auch jene Kinder aus den Zelten zu locken, die seit Wochen dort drin sitzen und nicht rauskommen. Der Schock des Erdbebens sitzt eben noch tief. Manchmal hätten sie Glück, sagt der Clownarzt, wie bei Rosi.
Nel momento in cui ero più giù, ho incontrato un clown e mi ha tirato proprio su, pensando che non ci sarebbe riuscito.
Als es mir sehr schlecht ging, habe ich einen dieser Clowns kennengelernt. Er hat mich rausgeholt aus diesem Zelt. Seither bin ich wieder etwas froher, habe sogar neue Freunde getroffen. Wenn diese Clowns mir helfen können, ich bin doch schon 14, so können sie das sicher auch den Kleinen. Rosi schreibt seit einiger Zeit jeden Tag auf, was im Lager geschieht. Am Schluss, wenn sie das Lager verlässt, will sie es als Büchlein herausgeben. Der Clown hilft ihr dabei.
Im größten Gerichtsverfahren gegen die organisierte Kriminalität in der Schweiz geht es um Zigaretten, um sehr viele Zigaretten. 215 Millionen Stangen Zigaretten soll die italienische Mafia zwischen 1994 und 2001 über die Schweiz nach Montenegro und von dort nach Italien geschmuggelt haben. Der Wert der Schmuggelware mehr als 1 Milliarde Franken. Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona stehen jetzt 9 Beschuldigte. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Das Verfahren findet statt im Saal des Tessiner Kantonsparlaments. Nur so finden das dreiköpfige Gericht, die 9 Angeklagten mit ihren Verteidigern und das Publikum Platz. Heute bezeichnen sich die Angeklagten zumeist als Rentner oder als Unternehmer. Gemäß Anklage aber sollen sie Mafia-Hintermänner sein, sollen in der Schweiz für die Sacra Corona Unita aus Kalabrien und für die Camorra aus Neapel eine Logistik- und Finanzdrehscheibe geschaffen haben. Lugano sei schon in den 80er Jahren ein Logistikzentrum für den Zigarettenschmuggel Richtung Italien gewesen, heißt es in der Anklageschrift. In den 90er Jahren habe dann die Mafia Möglichkeiten gesucht, um ihre Erlöse aus dem Drogen- und Waffenhandel in den Zigarettenschmuggel zu reinvestieren. Der Kanton Tessin sei so Rückzugsraum der Mafia geworden. Über Treuhänder im Tessin hätten die Clans ein Geflecht von Firmen und Bankkonten unterhalten. In der Anklageschrift steht, mit dem im Tessin gewaschenen Mafiageld seien auf dem internationalen Graumarkt unversteuerte Zigaretten aufgekauft und nach Montenegro transportiert worden. Von dort sei die Ware mit Schnellbooten nach Italien geschmuggelt und zuletzt in den Schwarzmärkten Neapels und Apuliens verkauft worden. Das Verfahren ist hochkomplex. Es wird zum Test für den erst 15 Jahre alten Straftatbestand der Unterstützung einer kriminellen Organisation. Der Hauptangeklagte war früher Besitzer einer Geldwechselstube in Lugano. Er soll von der Mafia mindestens 866 Millionen US-Dollar Bargeld entgegengenommen haben. Der Verteidiger des Hauptangeklagten erklärte gegenüber Schweizer Radio DRS, die Anklage habe nicht konkret bewiesen, dass diese Gelder mafiös oder kriminell kontaminiert gewesen seien. Und reiner Zigarettenschmuggel sei zum Tatzeitpunkt zwischen 1994 und dem Jahr 2000 nach schweizerischem Recht nicht strafbar gewesen. Sein Mandant sei also überzeugt, unschuldig zu sein, gut möglich, dass der Verteidiger auf Freispruch plädiert. Das Verfahren in Bellinzona soll bis zum 19. Juni dauern. Als Zeugenaussagen sollen reumütige Mafiosi ebenso wie hochrangige Antimafia-Ermittler aus Italien.
Aus Bellinzona, Alexander Grass.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.